The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 16. Juli. Der meistdiskutierte Name Deutschlands dieser Tage ist Frauke Brosius-Gersdorf. 54 Jahre alt, gebürtige Hamburgerin, Rechtswissenschaftlerin, Professorin an der Universität Potsdam und die Frau, die nicht zur Richterin am Bundesverfassungsgericht gewählt wurde. Ein Grund, so heißt es, ist die liberale Haltung zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Seit diesem Eklat hängt der Haussegen schief bei Schwarz-Rot. Die SPD beharrt auf ihrer Kandidatin. Der Kanzler und auch Fraktionschef Jens Spahn stehen unter Druck. Nachdem seit Freitag alle über sie geredet haben, hat sie am Abend selbst was dazu gesagt. Sie war bei Markus Lanz im ZDF. Mein Kollege Stefan Lischka hat sich das angesehen. Was war das für ein Auftritt, den sie da hingelegt hat, Stefan?
Guten Morgen, Chelsea. Wir haben eine Frau gesehen, die zum einen sichtlich mitgenommen war von der Wucht des plötzlichen Wirbels um ihre Person und sie wollte auch genau das artikulieren.
Also ich würde sagen, es gibt mir den Umständen entsprechend. Sie können sich ja vielleicht vorstellen, dass die Berichterstattung über die Verfassungsrichterwahl und auch über meine Person in den letzten Wochen nicht spurlos an mir vorbeigegangen ist. Nicht an mir, nicht an meinem Mann, an meiner Familie, meinem gesamten sozialen Umfeld.
Das ist menschlich natürlich verständlich, denn Fakt ist ja, die Frau war nach dem Wahlausschuss von SPD und Union ja eigentlich gesetzt gewesen. Dass die Kritik an ihrer Person oder, wie sie sagt, eine in Teilen diffamierende Kampagne gegen ihre Person sich so hochschaukeln würde, das sah ganz offenbar keiner kommen, auch nicht die Unionsspitze. Am Ende wollten zu viele Abgeordnete in der Unionsfraktion also mit Nein stimmen und die Wahl wurde abgeblasen. Der Eklat war perfekt und nun wollte diese Frau bei Markus Lanz die Wogen glätten.
Und vor allen Dingen, und daran ist mir gelegen, Herr Lanz, einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte zu leisten.
Viele haben sich das im Vorfeld gefragt. Ich habe auch durchaus die ein oder andere Nachricht aus dem Regierungsviertel bekommen, um es mal freundlich zu sagen. Warum machen Sie das? Warum sitzen Sie heute Abend hier?
Ja, eben genau aus dem Grund. Es wurde in den vergangenen Wochen sehr intensiv über mich berichtet und nach meinem Empfinden eben in Teilen der Medien von einzelnen Journalisten unter Berufung aus anonymen Quellen aus der Politik eben unvollständig.
Das Problem scheint mir, eine Debatte wird nicht versachlicht, nur weil man sagt, dass man sie versachlichen möchte. Eine Talkshow von Markus Lanz, das konnte man gestern Abend sehen, ist dafür auch der falsche Ort. Ihre liberale und sehr intensiv diskutierte Ansicht zum Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen, den sie ja entkriminalisieren will, war ein Thema. In diesem Punkt zitierte Lanz auch eine Umfrage, laut der 75% der Deutschen eine solche Legalisierung wollen. Sie sieht sich auch als eine Frau der gemäßigten Positionen.
Aber ich vertrete absolut gemäßigte Positionen aus der Mitte unserer Gesellschaft. Und das ist ja auch kein Geheimnis, das kann ja jeder nachlesen. Also mein wissenschaftliches Wirken gibt ja gar keinen Anlass zu Missverständnissen. Und nun habe ich die alte Schwäche, dass ich mich nun mal relativ klar ausdrücke. Aber das jemandem vorzuwerfen, finde ich schon ein Problem, ja.
Aber ein gut vorbereiteter Markus Lanz grub natürlich auch noch anderes aus. Zitate von früher zur Impfpflicht, zur Corona-Krise. Und so hatte auch Brosius-Gersdorf in seiner Sendung vor einiger Zeit gesagt zum Thema AfD-Verbot.
Wenn es genug Material gibt, wäre ich auch dafür, dass der Antrag auf ein Verbotsverfahren gestellt wird. Weil das ein ganz starkes Signal unserer wehrhaften Demokratie ist, dass sie sich gegen Verfassungsfeinde wehrt, dass es Grenzen gibt, die nicht überschritten werden dürfen. Ja. Aber ich gebe Herrn Baum auch in dem Punkt recht, dass damit natürlich nicht die Anhängerschaft beseitigt ist.
An dieser Formulierung hatte es Kritik gegeben und darauf angesprochen, sagte sie gestern bei Markus Lanz.
Und da habe ich eine Formulierung gebracht, die nicht glücklich war, nämlich, dass ein Parteiverbot nicht das Problem der Anhängerschaft beseitigen würde. Aber jeder, der die Sendung in Gänze gesehen hat, weiß natürlich, was ich damit gemeint habe, dass mit einem Parteiverbotsverfahren nicht die Probleme beseitigt werden, die Menschen dazu veranlassen, sich von der demokratischen Mitte abzuwenden. Das war gemeint.
Auch die Plagiatsvorwürfe, von denen am Freitag plötzlich die Rede war, wurden nochmals thematisiert. Dabei waren die schon längst eigentlich einkassiert. Lanz las gestern dazu vor.
geht um folgende Textpassage. Die Gewährleistungsebene betrifft, sehr komplizierter Text, betrifft den Prozess der Vermittlung demokratischer Legitimation. Schutzgut ist insoweit das Prinzip der Volkssouveränität, dass die Rückführbarkeit jedweder Ausübung von Staatsgewalt auf einen Willensakt des Volkes verlangt. Bei Ihnen steht das auf Seite 64, bei Ihrem Ehemann auf Seite 220. Wer hat von wem abgeschrieben?
Wir haben, als diese Vorwürfe aufgekommen sind, sofort uns erkundigt nach einer Rechtsanwaltskanzlei, die auf solche Vorwürfe spezialisiert ist. Die hat sich sofort an die Prüfung gemacht, hat das jetzt mehrere Tage geprüft und wird morgen dazu eine Stellungnahme abgeben. Und mehr habe ich dazu heute nicht zu sagen.
Das mag alles an sich korrekt sein und aus Ihrer Sicht als renommierte Juristin macht das alles Sinn. Aber dass das in dieser Form in einer TV-Talkshow besprochen wird, trägt meiner Meinung nach zumindest nicht zu einer Versachlichung des ganzen Wirbels um Ihre Person bei, sondern befeuert eigentlich eher den Medienzirkus aufs Neue. Mehr Ruhe ist auf jeden Fall mit diesem Auftritt nicht eingekehrt und dabei geht es doch bei all dem um eine Institution, die nicht für Aufgeregtheit steht, sondern für staatliche Würde, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Also, mal sehen, was Schwarz-Rot jetzt aus all dem macht. Es bleibt auf jeden Fall spannend und wir, Chelsea, wir bleiben dran.
Vielen Dank, Stefan Lischka, für diese Einschätzung.
Sehr gerne.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Klaus-Peter Wilsch ist CDU-Bundestagsabgeordneter und erklärt im Gespräch mit meinem Kollegen Jan Schröder die Stimmung in der Unionsfraktion nach der geplatzten Richterwahl.
Also Frau Brosius-Gersdorf ist in der Tat für viele in der Union, auch für mich persönlich, unwählbar.
Börsenreporterin Anne Schwedt hat erste Zahlen der neuen Berichtssaison. Wir wollen mit Ihnen auf Reisen gehen an Orte der Zukunft und wir gedenken einer Erfindung, die nicht immer beliebt, aber sehr effizient ist. Klaus-Peter Wilsch ist ein CDU-Urgestein. Seit 1998 sitzt er für den Kreis Rheingau-Taunus-Limburg im Deutschen Bundestag. Der Mann ist Mitglied im Haushaltsausschuss und er ist eine konservative Stimme. Er hat vor rund 10 Jahren Merkels Euro-Rettungspolitik kritisiert und ging damals mit ihrer Migrationspolitik ebenfalls scharf ins Gericht. Er gehört zu jenen in der Unionsfraktion, die gegen eine Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf an das Bundesverfassungsgericht sind. Mein Kollege Jan Schröder aus unserem Hauptstadtbriefing hat mit ihm über die Kontroverse rund um die geplatzte Verfassungsrichterwahl gesprochen. Wie sich die Stimmungslage in der Fraktion gestaltet, das hören wir jetzt.
Herzlich willkommen, Herr Klaus-Peter Wilsch, CDU-Abgeordneter.
Schönen guten Tag, Herr Schröder.
Wir sprechen heute über die Causa Frauke Brosius-Gersdorf, die SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht. Herr Wilsch, Sie haben sich sehr früh bereits kritisch über diese Kandidatin geäußert. Was genau ist Ihre Kritik?
Also Frau Brosius-Gersdorf ist in der Tat für viele in der Union, auch für mich persönlich, unwählbar. Das hängt natürlich mit ihrer Haltung zum Abtreibungsrecht zusammen, zum Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat ja da unterschiedliche Würdekategorien, Abstufungen von Würde bei der menschlichen Person zugelassen. Und dies ist eine unheilbare Verletzung des Artikels 1 im Grundgesetz. Da ist ja lediglich Naturrecht in Buchstaben gegossen und da dürfen wir nicht rangehen.
Jetzt hat Frau Brosius-Gersdorf sich ja in einem Brief an die Öffentlichkeit gewandt und im öffentlichen Auftritt und bestreitet diese Darstellung. Also sie sei da aus dem Zusammenhang gerissen worden. Ihre Position zur Abtreibung sei mitnichten eine Kategorisierung von Menschen in 2 Klassen. Haben Sie das zur Kenntnis genommen? Entschärft das Ihre Kritik in irgendeiner Art und Weise?
Nein. Überhaupt nicht, denn sie sagt ja da nur, sie hat immer gesagt, da das Recht auf Leben, der Embryo, aber bei der Würde macht sie ausdrücklich ja diesen Vorbehalt, dass hier abgewogen und kategorisiert werden muss letztlich. Und wir haben das gleiche Problem, was wir ja am schutzbedürftigen Anfang des Lebens haben, auch am Ende des Lebens. Wie oft kommen Menschen zu mir und sagen, das ist doch kein menschenwürdiges Leben mehr, der vegetiert nur noch dahin und zum Teil sind es natürlich schlicht durch jahrelange Pflegeleistungen überlastete Angehörige, die sich rührend kümmern. Zum Teil sind das natürlich auch ungeduldige Erben. Und auch auf dieser Seite des Lebens dürfen wir nicht wackeln. Das ist Kernsubstanz der Union. Ich muss jetzt nicht Kardinal Wölki zitieren als evangelischer Christ, aber er hat das sehr schön ausgedrückt in seiner Stellungnahme. Das muss ohne Einschränkung für alle Menschen zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens gelten, von der Empfängnis bis zum natürlichen Lebensende. Und da hat Frau Brosius Gersdorf erhebliche Zweifel aufkommen lassen.
Jetzt gab es im Bundesverfassungsgericht zum Thema Abtreibung immer unterschiedliche Positionen. Frau Brosius-Gersdorf mag da eine vielleicht sehr weit links stehende Position aus ihrer Sicht haben. Man könnte ja sagen, aber dass es sich im Gesamtspiel, sie ist ja nicht die einzige Richterin, vielleicht auch relativiert, aber sie haben doch die Befürchtung, dass es hier einen gravierenden Einschnitt bedeuten würde, wenn sie denn Richterin würde.
In der Tat. Und die Verfassungsrichter werden bei uns, die Bundesverfassungsrichter werden bei uns mit 2/3 Mehrheit gewählt im Bundestag. Und da muss man natürlich darauf achten, dass man wählbare Kandidaten aussucht, die eben auch eine 2/3 Mehrheit erreichen können. Und das ist eben bei ihr nicht der Fall. Schauen Sie, wir haben den Herrn Sigmüller im Rennen gehabt. Den haben wir zurückgezogen, nachdem uns signalisiert worden ist, der ist für die linke Seite des Hauses nicht vermittelbar. Das Gleiche erwarte ich jetzt auch vom kleineren Koalitionspartner. Ich finde, die SPD täte gut daran, die Kandidatur zurückzuziehen. Oder Frau Brosius-Gersdorf sollte statt jetzt Kampagne zu machen, das ist auch ungewöhnlich, das habe ich noch nicht erlebt bei einer Verfassungsrichterwahl, dass da jetzt plötzlich öffentliches Campaigning gemacht wird, wie das ja Frau Brosius-Gersdorf jetzt macht. Das tut dem Amt nicht gut, das tut dem Amt des Verfassungsrichters nicht gut.
Ja, ungewöhnlich könnte man aber auch sagen, ist von der anderen Seite die Art und die Vehemenz der Angriffe. So stellt es zumindest Frau Brosius-Gersdorf und die SPD dar. Sie ist aus ihrer Fraktion heraus als linksextrem und lebensfeindlich beschrieben worden. Haben Sie da nicht ein bisschen den Bogen überspannt?
Ich weiß jetzt nicht, wem da welche Zitate zugeordnet, zugelegt werden. Also ich habe mich da sehr gesittet ausgedrückt, aber es ist ja nicht so, auch nicht nur die Abtreibungsfrage. Es ist ja ein ganzer Strauß an Themen, wo sie, sagen wir, sehr tagespolitisch streitbefangen argumentiert. Das gilt für die Frage des paritätischen Wahlrechts, was Verstoß gegen grundlegende Wahlgrundsätze bedeutet. Das Gleiche gilt für das Kopftuchverbot. Das Gleiche gilt auch für ihre Haltung in Corona damals zur Impfpflicht. Also es sammeln sich da die Motive für Leute, die ernsthaft darüber nachdenken, wenn wir so eine Entscheidung für 12 Jahre treffen.
Sie scheinen sehr unversöhnlich in der Frage. Ähnliches höre ich von der anderen Seite, von der SPD. Gibt es in irgendeiner Form einen denkbaren Kompromiss oder kommt das zur Kampfabstimmung? Inklusive dann natürlich einem Koalitionsstreit.
Nein, das gibt keine Kampfabstimmung. Die SPD soll jemanden vorschlagen, der geeignet ist. Ich habe ja eben schon mal betont, wir selbst haben Rücksicht genommen und haben wegen Bedenken von der linken Seite des Hauses einen Kandidaten gar nicht erst zur Wahl gestellt. Und eine Kampfabstimmung sehe ich da nicht kommen. Ich habe die Hoffnung, dass uns jemand vorgeschlagen wird, der Aussicht hat, eine 2/3 Mehrheit zu erreichen.
Momentan sieht es nicht so aus, als würde die SPD das machen, aber lassen Sie uns nochmal die vergangene Woche anschauen, weil da haben ja Ihre Spitzen, also die Spitzen von CDU und CSU, mehrfach sich ausgesprochen für Brosius-Gersdorf. Kommt der Protest jetzt vielleicht ein bisschen zu spät auch?
Naja, wir sind ja nicht früher mit befasst worden, in der Breite der Fraktion. Und Jens Spahn hat ja selbst hier im Nachgang zur letzten Sitzungswoche erklärt, dass die Dimension der grundlegenden, ich zitiere ihn gerade, die Dimension der grundlegenden und inhaltlich fundierten Bedenken gegen einen der Kandidatinnen unterschätzt, dass sie das unterschätzt haben. Und das ist halt so, das war nicht schön und nicht elegant, aber es war ja die letzte Möglichkeit, das noch zu verhindern am Freitag dann.
Sie haben es angesprochen, Herr Spahn hat da Fehlverhalten eingeräumt. Nehmen Sie seine Entschuldigung an?
Ich habe keinen Anlass, das nicht zu tun. Ich halte ihn im Prinzip für einen guten Fraktionsvorsitzenden und spritzig, angriffslustig, aber auch mit der Fähigkeit versehen, mit dem ja nicht ganz einfachen Koalitionspartner zurechtzukommen. Das sind ja alles wichtige Dinge. Und wenn ein Ding mal nicht mal in die Hose geht, dann ist es eben so, mein Gott, da ist ja keine Staatskrise, was wir da jetzt haben. Das ist eben eine nicht stattgefundene Wahl und er wird über nächste Gelegenheit nachgeholt.
Ja, aber hätte ein Fraktionsvorstand, ich meine, der es ja im Nachhinein auch selbst eingeräumt hat, nicht ganz anders damit verfahren müssen? Also so kurz vor Schluss dann quasi eine solche Wahl ja abzusagen mit auch noch der Begründung mit Plagiatsvorwürfen, die sich dann am selben Tag noch als falsch herausstellen. Also das war ja kein besonders glücklicher Vorgang.
Also ich weiß nicht, ob ich alles gelesen habe. Was ich gelesen habe, war, dass er gesagt hat, also entweder hat er bei ihr oder sie bei ihm abgeschrieben. Das kann man nicht genau sagen oder so ähnlich. Ist auch für mich wirklich nicht so entscheidend. Es war aber in der Tat so, wenn sowas aufkommt und man dann in Kenntnis einer Behauptung, sage ich jetzt mal, dem nicht nachgeht, sondern sagt, naja, wird schon alles gut, sondern wir werden mal, dann ist nachher aber der Katzenjammer groß, wenn sich herausstellt, dass es doch stimmt.
Also gehen Sie weiterhin davon aus, dass mehr als 60 Abgeordnete aus der Union gegen diese Kandidatin stimmen würden bei einer weiteren Abstimmung?
Ich denke, man sollte das nicht nochmal versuchen. Sie hat sich auch durch ihr Nachwahl, kann man ja nicht sagen, durch ihr Nach-Nichtwahlverhalten eigentlich zusätzlich diskreditiert. Das macht ein deutscher Verfassungsrichter oder Verfassungsrichterkandidat nicht, da Stimmencampaigning zu betreiben. Das halte ich für sehr unangemessen.
Und welche Lehren würden Sie Ihrem Fraktionsvorsitzenden aus dieser ganzen Causa mitgeben, es nächstes Mal besser zu machen?
Das sage ich ihm am besten selbst. Das ist doch besser, als wenn er das über Twitter hört.
Vielen Dank Ihnen für die Zeit, Herr Wiltsch.
Ich danke Ihnen, Herr Schröder.
Die Welt dreht sich immer schneller und steht unter Druck. Technische Revolutionen, politische Spannungen, Unternehmen haben mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Europa muss sich zwischen Washington, Peking und dem wachsenden Südostasien strategisch neu positionieren. Wir wollen nicht spekulieren über diese Orte, an denen die Zukunft gemacht wird. Wir wollen diese Orte besuchen, erleben, verstehen. Darum steuern wir diese drei Hotspots des neuen Zeitalters an. Wir machen eine Reise nach China, eine in die USA und eine nach Vietnam. Gemeinsam mit maximal 25 anderen Entscheidern analysieren wir mit ihnen die Lage direkt vor Ort. Nach China geht es für 10 Tage. Hongkong, Peking, Shanghai, Shenzhen. Gemeinsam mit Frank Siren, China-Korrespondent seit über 30 Jahren, besuchen wir über 10 Unternehmen, treffen Top-Entscheider und erfahren alles über KI, Elektromobilität, autonome Luftfahrt, Made in China. Im Boomland Vietnam erleben wir über 15 Unternehmen von innen und einen der wichtigsten Häfen des Landes. Die Reise wird geleitet von Frank Siren und dem Unternehmer Horst Geike. 6 Tage Druckbetankung über eine der faszinierendsten Regionen der Welt. Außerdem geht es in die USA, gemeinsam mit mir. Ich freue mich auf Sie. 10 Tage von Washington D.C. über New York City nach San Francisco. Wir besuchen spannende Thinktanks. Es gibt Politikbriefings zu Demokraten und zu Republikanern. Wir treffen Topmanager und lernen alles über die Tech-Innovationen, die die Welt verändern. USA Inside. Es gibt nur wenige exklusive Plätze. Lernen Sie fernab aller Klischees das echte Gesicht dieser Länder kennen. Alle Infos zu diesen Once-in-a-Lifetime-Reisen finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da startet die Berichtssaison und zwar gleich mit ein paar Big Players aus dem Bankensektor. Anne Schwedt in New York, guten Morgen. Du hast alle Infos für uns.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, die Zahlen von JP Morgan, der Citigroup und Wells Fargo sind spannender ausgefallen, als sie auf den ersten Blick aussehen. JP Morgan hat zwar einen Umsatzrückgang von 10% und einen Gewinnrückgang von 17% gemeldet, beide Werte lagen aber klar über den Erwartungen. Allein das Rückkaufprogramm ist das größte der Firmengeschichte. Die Dividende bleibt außerdem stabil. Trotzdem schloss die Aktie leicht im Minus. Citigroup hat hingegen überrascht, Umsatz plus 8%, Gewinn sogar plus 25% und auch beides jeweils über den Prognosen. Die Bank hebt die Dividende und die Jahresprognose an und die Aktie sprang um fast 4% nach oben. Wells Fargo meldet zwar ein leichtes Wachstum bei Gewinn und Umsatz, senkt aber die Zinsprognose für dieses Jahr, da vor allem im Firmenkreditgeschäft die Nachfrage schwächelt. Die Aktie sackte um 5,5% ab. Bemerkenswert ist aber, bei allen dreien boomt das Investmentbanking, mehr Mandate, mehr Emissionen und mehr Kapitalmarktgeschäft. Das zeigt, trotz Trump-Zöllen und politischer Unsicherheit bleibt der Markt für Firmenübernahmen, IPOs und Anleihen äußerst attraktiv. Was das Ganze jetzt für die weitere Berichtssaison bedeuten könnte, das haben wir in unserem heutigen Investmentbriefing Newsletter analysiert. Wer noch nicht dazu angemeldet ist, schnell noch nachholen. Der Link dazu ist in den Shownotes.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Autos so lange immer schneller, effizienter, schöner wurden, bis sie große Probleme gemacht haben. Stau, verstopfte Innenstädte, Parkplatznot. Eine der effektivsten Gegenmaßnahmen wurde heute vor genau 90 Jahren in Oklahoma City eingeführt. Hier stand die erste Parkuhr der Welt. Denn die Auswirkungen der Autoflut hatte man auch in Oklahoma City gespürt, wo in wenigen Jahrzehnten die Anzahl der Autos von 3.000 auf 500.000 gestiegen war. Unfälle gab es überraschend wenige, doch eine Fahretikette hat eben auch überhaupt nicht existiert. Stundenlang wurden Autos mitten auf der Straße abgestellt, haben Bürgersteige blockiert und die Sicht auf die Schaufenster versperrt. Und hier kam Carl C. McGee ins Spiel, Bürger der Stadt Oklahoma City, mit seiner neuen Erfindung, der Parkuhr. Für 5 Cent durfte man sein Auto eine Stunde lang stehen lassen. Black Mary hieß das große Gerät, das die Stadt gerne in den Dienst nahm. Das brachte mehr Ordnung und verschaffte der Stadt eine Einnahmequelle. Die Idee hat sich schnell in anderen Großstädten und in der ganzen Welt verbreitet. Sie ist bis heute unbeliebt bei Autofahrern und beliebt bei den Bürgermeistern.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass auch im weltoffenen Berlin schon immer Debatten über die Grenzen des Tragbaren und des Ertragbaren geführt wurden. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg, der RBB, hat dieser Tage in seinem Archiv gekramt und eine Debatte aus dem Jahr 1977 wiedergefunden. Am Berliner Hallensee im vornehmen Ortsteil Grunewald hatte die Stadt damals eine FKK-Liegewiese genehmigt. Konfrontiert mit nackten Tatsachen haben sich manche Anwohner empört gezeigt und gewichtige Vorwürfe erhoben.
Was ärgert Sie denn an dieser Nacktbadewiese?
Na, also uns ärgert eben, dass die Nackten nicht nur sich sonnen, sondern auch rundherum in den Büschen ihr Unwesen treiben.
Sogar eine Petition wurde initiiert. 1000 Unterschriften wurden gegen die Nackedei-Freigeister vom Hallensee gesammelt. Was diese Anwohnerin besonders gestört hat?
Ja, dass die Herrschaften auch nackend die Straße lang marschieren, zur Würstchenbude bis zum Kudamm vormarschieren und da einkaufen gehen. Das finde ich unverschämt.
In Ostberlin war die Freikörperkultur zur selben Zeit längst etabliert. Doch unbekleidete Menschen auf Würstchenjagd an der Westberliner Prachtstraße Kurfürstendamm, für manche eine wahre Horrorvorstellung. Die badehoselosen Berliner konnten dieses blanke Entsetzen nicht verstehen. In der Metropole an der Spree hatte man 10 Jahre nachdem der Summer of Love in meinem Heimatland den Höhepunkt der Hippie-Bewegung gefeiert hatte, wohl mehr Verständnis für die eigene Ausdrucksfreiheit erwartet.
Die Häuser sind 100, 200 Meter entfernt. Und ich glaube, dass die also mit Feldstecher da stehen, um irgendeine Kleinigkeit zu erblicken. Aber dieser Vorwurf, dass hier also Obszönitäten passieren oder so, ist überhaupt nicht gerechtfertigt.
Also ich frage mich echt, wenn wir hier aus nächster Nähe solche Dinge nicht beobachten können, was geht in den Köpfen dieser Leute vor?
Ich finde, das ist ein Ort hier, der gehört zu Berlin. Und wenn der weg ist, dann fehlt auch irgendwas.
Unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Körper. So ist die Menschheit eben. Ich wünsche Ihnen jetzt einen befreiten Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen früh hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.